den letzten Wochen konnte man bemerken, dass in der Welt so ungefähr alles an Widerwärtigkeiten zusammenkommt, was wir in unseren Sendungen dem freien Markt und den herrschenden demokratischen Verhältnissen nachgesagt haben. Es gibt eine weltweite Finanzkrise, die keineswegs zu Ende ist und deren Bewältigung mit einer neuen globalen Runde in Sachen Verarmung von ganzen Bevölkerungen bewerkstelligt wird. In den arabischen Ländern tobt ein Aufruhr, aus dem die westlichen Staaten das Beste für sich zu machen suchen. Prompt eröffnet die NATO eine neue Kriegsfront in Nordafrika und europäische Soldaten greifen mit Fliegern und Bomben dort ein, um jedenfalls eins sicher nicht zu tun, Menschen zu schützen. Es kommt im Gefolge zu einer neuen Welle von Flüchtlingselend, das sich die Europäer mit allen Mitteln vom Halse zu halten versuchen und worüber sie auch noch untereinander in nationalistische Streitereien geraten. Zu den Widerwärtigkeiten zählt auch der Atomunfall in Japan, der die dauerhafte radioaktive Verstrahlung von Land und Leuten verursacht und bei dem die Schadensabwicklung unter dem zynischen Gesichtspunkt erfolgt, wie Japan sich als Weltwirtschaftsmacht weiterhin behaupten kann. Also ziemlich ungute Verhältnisse rundum auf dem Globus und wir vom Forum Gegenstandpunkt haben in unseren Sendungen dazu Erklärungen und Kommentare abgegeben. Daneben gibt es aber auch noch andere Ereignisse auf dieser Welt und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese die Weltöffentlichkeit offenbar viel mehr bewegen als diese Widerwärtigkeiten. In England findet eine Hochzeit statt, Prinz heiratet Prinzessin und die ganze Welt ist begeistert dabei, nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit, angeblich 5 Milliarden Fernsehzuschauer und das amtliche deutsche Fernsehen ist den ganzen Tag vor Ort und auf Sendung. Denn auch die Deutschen hängen offenbar an adligem Glanz und Gloria, wobei ihnen ja gerade ein adliger Minister verloren gegangen ist, dessen Charisma der politischen Herrschaft ein Glanzlicht aufzusetzen vermocht hat und um dann den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wurde der polnische Ex-Papst Wojtyla selig gesprochen. Millionen Fans pilgerten zu diesem Ereignis und eine ganze Nation spielt verrückt, in diesem Fall die polnische Nation. Dieses Ereignis aus dem Bereich des politischen Feuilleton wollen wir in unserer heutigen Sendung analysieren und kommentieren. Nach so viel Jenseitigkeit und Abseitigkeit wollen wir aber am Schluss noch auf etwas Reelles hinweisen, nämlich auf den schon erwähnten Arbeitskreis zum Thema Karl Marx und das Kapital, der sich anlässlich eines Vortrags an der Uni hier in Frankfurt gebildet hat. Näheres dazu am Ende der Sendung. Jetzt zunächst dann zur Prinzenhochzeit, Barbara und Christel.
Okay, guck mal, geht das so mit dem Mikro? Ja. Also, hast du ja schon angedeutet, die freien Medien und ihr Publikum plagen Ende April offenbar ganz schwerwiegende Probleme. Nämlich zum Beispiel, wie lange dauerte Kate und Williams Hochzeitskuss? Nur 0,7 Sekunden, wie die Bildzeitung gestoppt hat, oder etwa 1,2 Sekunden, wie andere Zeitungen zu berichten wissen. Eine matte Vorstellung also, oder doch ein bewegender Moment? Naja, man fragt sich, wieso etwas bis hinein in die sogenannten seriösen Medien eine solche Bedeutung erlangen kann. Glatte 5 Milliarden oder 2, ich weiß gar nicht, 2 oder 5 Milliarden, ist auch egal. Fernsehzuschauer hat die Traumhochzeit vor den Bildschirm gebracht. Selbst aus Ländern, die einst auf mehr oder weniger drastische Weise, Kopf ab, auf die Dienste ihrer hauseigenen Königsfamilien verzichtet haben. Also die Frage, was ist eigentlich so unwiderstehlich daran, wenn ein zukünftiger Thronfolger, der noch nicht mal der eigene, also jetzt in unserem Fall der Deutsch, ein Deutscher zu sein braucht, den ersten wichtigen Schritt zur Scheidung tut. Die Hochzeit findet darum eine solche Aufmerksamkeit, weil hier zwei besonders bedeutende Personen vor dem Altar stehen. Kate und William sind nämlich Repräsentanten und ihre Hochzeit auch eine einzige Repräsentation. Repräsentiert wird durch sie die Einheit der Nation, ihre Größe und ihre Rechte, ihre Traditionen und ihr Ansehen in der Welt. Der Staat, also hier der britische Staat, legt großen Wert darauf, diese zwei Anhängsel des Königshauses in aller Ausführlichkeit und mit allem Pomp vorzuführen, weil er damit nämlich sich vorführt. Sich, und zwar im folgenden Licht oder im Bild der Ehrbarkeit und Menschlichkeit seiner Macht. Die Einheit der Bürger mit ihrem politischen Gemeinwesen wird so repräsentiert, der Glanz der Herrschaft und nicht zuletzt ihre Volksverbundenheit. Wenn so ein Repräsentant gar keine tatsächliche politische Macht besitzt, die Geschicke von Volk und Vaterland also gar nicht durch seine eigenen politischen Taten bestimmt, dann macht das überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Trennung von Repräsentation der Nation auf der einen Seite und dem andererseits, was dann politisches Alltagsgeschäft ist. Diese Trennung halten die meisten Verfassungen aus gutem Grund für zweckmäßig. Warum, Christel?
Ja, warum? Schauen wir uns dazu die Verhältnisse im Kapitalismus an. In einer kapitalistischen Gesellschaft wimmelt es von gegensätzlichen, sich einander ausschließenden Interessen. Das ist so, weil der Staat das so will, weil er diesen Interessen Recht gibt, nämlich sein Recht, und weil er will, dass die durch ihn berechtigten Bürger in der Konkurrenz aufeinander losgehen und jeder seinen Vorteil auf Kosten des anderen anstrebt. Denn so kommt das zustande, was man das nationale Wachstum, also die Vermehrung des Kapitals in dieser Nation, nennt. Dafür ist wiederum verlangt, dass der Staat die Gegensätzlichkeit der Interessen reguliert. Das heißt, diese gegensätzlichen Interessen daran hindert, bis zur womöglich gewaltsamen Unversöhnlichkeit voranzuschreiten, denn das wäre dem Wachstum abträglich. Der Staat ist also zugleich auch die befriedende Instanz für all die Gegensätze, die es ohne ihn gar nicht gäbe. Wenn er dann an seine Spitze eine Repräsentation stellt, die das gerade Gegenteil verkörpert, nämlich dass alle gleich sind und gleichermaßen in der Nation aufgehoben sind, dass zwischen allen eine tiefe Einheit als Bürger desselben Staates und dieselbe Einheit zwischen dem Staat und seinen Bürgern herrscht, dann drückt sich darin ein Bedürfnis des Staates aus, nämlich das Bedürfnis, wie er das von ihm gewaltsam herbeiregelte Miteinander seinen Bürgern vorführen will, wie das Miteinander von den Bürgern gesehen und gefühlt werden soll. Nämlich so. So sollen sie es sehen und fühlen. Alle sind Teil eines großen Gemeinschaftswerkes und arbeiten an Fortschritt und Wohlergehen der Nation mit. Die Leistung einer Repräsentation bzw. der Repräsentanten ist es, diese Abstraktion einer einheitlichen, versöhnten, gemeinschaftlichen Nation leibhaftig geradezu zum Anfassen darzustellen und zu inszenieren. So, als ob erst dann, um eine Anleihe bei der Religion zu machen, sowas wie eine Dreieinigkeit, eine Trinitas aus dem Stoff der Nationalflagge, der Musik der Nationalhymne und dem Fleisch und Blut der nationalen Repräsentanten fertig wäre. Solche Repräsentanten können nur Personen sein, die für kein Sparprogramm und keine Krisenbewältigung verantwortlich sind. Auch nicht für Arbeitsplätze und Armut, erst recht nicht für einen Krieg. Personen also, die nichts von dem anordnen, was die jeweilige Regierung ihrem Volk zumutet. Ob nun ein gewählter Präsident Volksansprachen hält und Katastrophengebiete besucht, oder ob ein zukünftiger Kronprinz in allem Pomp und Gloria zum Altar schreitet, sie tun es als leibhaftige Verkörperung der nationalen Identität, die oben und unten, arm und reich, jenseits aller Differenzen zu einem kollektiven Wir schmiedet. Das habe ich vorhin als Abstraktion einer einheitlichen, versöhnten, gemeinschaftlichen Nation gekennzeichnet. Für den Schwindel treibt ein Staat viel Aufwand und dafür hat ein guter Repräsentant mit seiner ganzen Persönlichkeit einzustehen.
Genau, und das Volk spielt dabei die Rolle, dass es dazu aufgerufen ist und natürlich von der Öffentlichkeit und auch von der Obrigkeit dazu angeleitet wird, sich von dieser nationalen Galionsfigur, also von dieser ganz speziellen Charaktermaske, die das große Ganze repräsentieren soll, genauso ergreifen zu lassen wie von der Nationalfahne und Nationalhymne. Besonders glaubwürdig gelingt dies oft bei Königen, denn im Unterschied zu einem Bundespräsidenten, der seine Wahl einem offensichtlichen oder meist offensichtlichen politischen Schacher verdankt und der diesen Eindruck hinterher sofort wieder zu zerstreuen hat, haben die Royals ihr Amt ganz einfach qua Geburt. Als Mitglied einer Dynastie, die seit Generationen für die Nation und sonst für gar nichts steht. Als Mitglieder solch einer Familie spielen natürlich parteipolitische Konkurrenzen und Verwerfungen keine Rolle. Ihre charakterliche Eignung für das hohe Amt muss nicht extra nachgewiesen werden, weil die ja schon mit dem Erbgut eingebaut sein soll in diese hervorragenden Persönlichkeiten.
Ja, und wie gut das staatliche Bedürfnis nach Repräsentation beim Volk ankommt, das zeigt sich daran, dass das Volk dem nicht bloß höflich interessiert oder gar gleichgültig gegenübersteht, sondern ganz im Gegenteil größten Wert auf eine Überprüfung der Person des Repräsentanten legt. Auf dem Prüfstand steht die persönliche Glaubwürdigkeit nicht nur beim Ausüben der Repräsentationspflichten, sondern auch bei ganz persönlichen Betätigungen als Privatmenschen, die solche Amtsträger ja auch noch sind. Dass solche nationale Großverweser die angesagten Werte bis in die letzte Verfaserung ihres Daseins überzeugend verkörpern, ist der Anspruch ihrer Untertanen. Die Anforderungen an so ein Staatsoberhaupt sind also enorm. Volkstümlich muss es sein, ohne sich allzu gemein mit dem Volk zu machen, die Würde des Amtes ausstrahlen, ohne arrogant zu wirken, ein gelungenes Familienleben vorweisen, ohne hoffnungslos antiquiert zu erscheinen und so weiter und so fort. Trotzdem stehen seine Chancen gut vor dem moralischen Volksgericht, das seine Handlungen laufend bewertet, vor diesem moralischen Volksgericht zu bestehen. Die Untertanen sind ja dazu aufgerufen, sich vom Wohl und Wehe hier von der königlichen Familie menschlich berühren zu lassen, was immer einschließt, dass solche Figuren ihre menschlichen Schwächen bis hin sogar zu moralischen Fehltritten auch wieder gründlich verziehen werden. Sie haben dieselben Probleme wie andere auch und bewältigen sie genauso, also untadelig.
Ja, oder manchmal auch tadelig, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Denn genau das ist die Perspektive der Hofberichterstattung über solche königlichen Häuser, aber auch natürlich auch über demokratische Staatsoberhäupter, Hofberichterstattung. Und diese Berichterstattung, die führt das eben gerne vor, was du schon angedeutet hast, Christel, Freud und Leid der gekrönten Häupter, Familienglück, aber auch natürlich Eheprobleme, Krankheit und glückliche Genesung, Magersucht oder oder Übergewicht, Hochzeit und Scheidung, sogar noch die stinknormalsten Verrichtungen des alltäglichen Lebens sind aus dieser Perspektive der Hofberichterstattung ungeheuer mitteilenswert. Diese Anteilnahme am persönlichen Schicksal der Herrschenden, die hat ein Philosoph mal die Kammerdienerperspektive genannt. Und er wollte damit sozusagen den Gipfel der Untertänigkeit charakterisieren. Dass also der Kammerdiener eines hohen Herrn diesen rein menschlich sieht, also zum Beispiel auch in Unterhosen und so weiter, und über diese menschliche Anteilnahme glatt vergisst, dass er der Knecht dieses Herrn ist. Dass diese Art Hofberichterstattung dann in der heutigen modernen Zeit ganze Völker in die Hysterie treibt, ist den Medien nicht nur egal, sondern geradezu recht. Die Konsumenten solcher Hofberichterstattung sollen so sehr Anteil am Gelingen oder Misslingen des privaten Lebens der jeweiligen Repräsentanten nehmen, dass sie vor lauter eingebildeter Nähe zu den Herrschenden davon abstrahieren, dass es sich eben um Repräsentanten der Staatsgewalt handelt. Das wird von den kritischen Kommentatoren in unseren Zeitungen, also von den intellektuellen Blättern, manchmal als unpolitisch bezeichnet. Und man kennt ja auch das Naserümpfen der gebildeten Stände über die sogenannte Regenbogenpresse, die ihre hohen Auflagen eben dem allgemein verbreiteten Interesse am Leben und Treiben der gekrönten Häupter verdankt. Das Gegenteil von unpolitisch ist allerdings der Fall. Wenn der Bürger sich so als geistiger Kammerdiener betätigt, praktiziert er das höchste, also übelste Stadium der Identifikation mit seiner Nation, nämlich auf rein menschlicher Ebene. Wenn die Begeisterung über Lust und Leid der Royals weit über die englischen Grenzen hinausgeht, muss man leider annehmen, dass da, zum Beispiel in Deutschland, eine ganz gehörige Portion Neid mit im Spiel ist. Ganz klar, es gibt auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts eine Art Sehnsucht nach Glanz und Gloria in den Reihen der politischen Herrschaft. Modern heißt das nur anders, nämlich Charisma. Also, wenn man schon keine Königs hat in Deutschland und niemand wirklich sowas wie den alten Kaiser Wilhelm wiederhaben will, so war man doch Land auf Land ab sehr begeistert von einem adligen Minister, den dieses Attribut offenbar nach dem Geschmack der hiesigen Bürger in hohem Maße anhaftete und dem entsprechende Verehrung bis hin zum Personenkult zuteil wurde. Gemeint ist natürlich der Freiherr von Guttenberg, so wie er sich bis zu seinem tiefen Fall repräsentiert hat. Dazu also zur Erklärung, was Charisma oder Charisma, wie es der Bernd sagt, ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht, also ich sage Charisma, bei einem demokratischen Politiker ist. Dazu im Folgenden ein paar Überlegungen.
Ja gut, Barbara, dann greife ich das gleich mal aus. Okay, der Minister Guttenberg ist mittlerweile weg vom Fenster. Die Aufregung um sein Plagiat nahezu vorbei. Aber nicht einmal die kritischen Zeitungskommentatoren, die ihn während seiner Amtszeit für manche politisch fragwürdige Entscheidungen und für seine unseriösen Inszenierungen gescholten haben, wollen sich so richtig darüber freuen, dass dieser gegelte Windbeutel das Feld geräumt hat. Angesichts der Lücke, die er hinterlässt, kommt offenbar eher Sehnsucht auf. Auch die Demokratie braucht einen gewissen Zauber, so einige Kommentare aus der Tageszeitung. Nach dem Geschmack dieses Kommentators ist das Land nämlich nicht gerade gesegnet mit Männern für das große Gefühl, mit Politikern, die von Natur aus die Richtigen sind, also alles Zitate aus Zeitung. Deutschland sei eher geschlagen mit den Kauders, Seehofers, Gabriels und Brüderles, bei denen niemand auf die Idee kommt, von so etwas wie Charisma zu reden. Die gewöhnliche Alltagsausgabe einer demokratischen Führerpersönlichkeit muss sich meistens mit der Bedeutsamkeit zufrieden geben, die seiner Person durch die Wichtigkeit des Amtes, durch die damit verbundene Machtfülle und die gewaltgestützte Entscheidungskompetenz zuwächst. Eine Machtbefugnis im Übrigen, die nicht selten die Verfügung über Milliardenbeträge und menschliche Schicksale einschließt. Das macht natürlich schon Eindruck bei den wahlberechtigten Betroffenen. Das stattet die Persönlichkeit des Politikers mit der Aura der höheren Gewalt aus, über die der Amtsinhaber verfügt. Damit können Politiker und der um sie und für sie veranstaltete demokratische Personenkult schon sehr gut leben. Öffentlichkeit und Wähler sind durchaus bereit, sich von einer persönlich glaubwürdig gelebten Kultur verantwortungsvoller Pflichterfüllung überzeugen zu lassen. Einem Politiker, der sich als biederer Diener seines Amtes aufführt, der sich selbst als Person nicht wichtig nimmt, als Sachwalter einer regierenden Amtsgewalt aber sehr und der seine ganze Kraft einer erfolgreichen Amtsführung widmet, so einem Politiker wird gerne auch persönliche Führerkraft bescheinigt.
Ja, und die Spreu der stinknormalen politischen Karrieristen scheidet sich vom Weizen der charismatischen Führer aber an der Fähigkeit, sich als Gegenbild zum gewöhnlichen Parteifunktionär und karrieregeilen Berufspolitiker darzustellen und sich zum Zweck seines Aufstiegs in der Politik deutlich über den Machtspielchen und Postenrangeleien des gängigen politischen Getriebes zu positionieren. So einer muss den Eindruck erwecken, durch naturwüchsig vorhandene, also quasi mit den Genen mitgebrachte Kompetenz, dem Amt überhaupt erst Inhalt, Kontur und Bedeutung zu verleihen. Also nicht Diener der gestellten politischen Aufgabe zu sein, sondern sie durch seinen einzigartigen Charakter zu prägen. So ein Politiker kann es dahin bringen, mit seiner Führungsfähigkeit als Glücksfall für im Prinzip jedes, auch das höchste Amt zu gelten. So banal geht Charisma. Damit das funktioniert, braucht es allerdings auf der anderen Seite ein Volk, das sich selbst für seine Belange nicht zuständig sieht, sondern diese Belange stattdessen an die politische Herrschaft delegiert und seine Hoffnungen ganz in die Führungsfähigkeiten des Leitungspersonals setzt. Wem es dann aus der Riege dieses Führungspersonals gelingt, Herrschaftsverhältnisse in Vertrauen oder sogar begeisterte Zustimmung zu seiner Person zu übersetzen, der hat Charisma. Auf diese schlichten Techniken der karriereförderlichen Selbstdarstellung hat sich der Freiherr von und zu, also der Ex-Minister Guttenberg, offenbar besonders gut verstanden.
Naja, und als ihn dann die Misslichkeiten mit dem falschen Doktortitel ereilten, hat er auch ganz konsequent ein letztes Mal versucht, seine Sicht der Dinge als Maßstab der Beurteilung durchzusetzen. Zunächst noch unterstützt von Partei und Kanzlerin. Aber seine abgebrühten Hinweise auf die Kleinlichkeit der Kritik an seinen wissenschaftlichen Fehlern, angesichts dessen, dass in Afghanistan doch eben wieder deutsche Soldaten gefallen seien, die haben dann doch nicht mehr verfangen. Zwar stand die Bild-Zeitung und stand die Volksmeinung auch noch eine Zeit lang zu ihm, aber diejenigen, die den famosen Freiherrn gemacht haben, also seine Politikerkollegen, die ließen dann doch irgendwann aus ihren Erwägungen heraus die Luft aus seinem so fleißig aufgepumpten Charisma. Denn einen Minister, den man ungestraft Betrüger nennen darf, haben sich Kanzlerin und Regierungspartei nicht leisten wollen, sodass ihm dann doch bloß der Rücktritt blieb. Auch den hat Guttenberg dann noch als höchstpersönliche Entscheidung vorgetragen und nicht als den Beschluss der Leute, die ihn dorthin gebracht haben, indem er nämlich behauptet hat zu gehen, weil ihm das alles zu viel geworden sei. Das könnte übrigens auch für die Kanzlerin gelten, der ist da auch irgendwie etwas zu viel geworden, denn sie hat für Guttenberg einen ausgesprochen unglamourösen Nachfolger bestimmt, der sich von Anfang an als biederes Gegenprogramm zum Ex-Minister inszeniert. Zusammen mit der Kanzlerin hat der neue Verteidigungsminister de Maizière verkündet, dass in Zukunft mehr Sachlichkeit beim Regieren angesagt sei. Das ist dem Wähler ja sicher auch recht. Aber die Sehnsucht nach ein wenig Glanz beim Regiertwerden, nach großen Gefühlen und Begeisterung für die eigene politische Herrschaft, die bleibt natürlich bestehen. Die ist guten Demokraten natürlich auch in Zukunft erlaubt.
In dem dritten Teil, wie anfangs angekündigt, wollen wir uns mit der Seligsprechung von Papst Wojtyla, Johannes Paulus II., beschäftigen, unter dem Titel Jenseits und Andererseits. Fast zugleich mit der englischen Hochzeit findet eine andere weltöffentliche Großveranstaltung große Beachtung. im Beisein einer Million Gläubiger vor Ort in Rom und stundenlang vor Fernsehsendern global verbreitet, macht in einem pompösen Glaubensakt der 2005 verstorbene polnische Papst Wojtyla, zu Lebzeiten in Doppelfunktion immerhin schon der oberste geistliche Chef aller Katholiken und Anführer der größten Institution der Welt, posthum einen weiteren rasanten Karriereschritt. Er wird fast an ein Wunder grenzender Eile, wie es in vielen Zeitungen stand, in ziemlich exklusiven Zirkeln der katholischen Seligen aufgenommen. Die haben im Himmel, wo es nach Auskunft geistlicher Fachleute sehr hierarchisch zugeht, immerhin direkten Zugang zum Herrn, vermögen irdische Gebetsanträge zu befürworten und im Allerhöchsten bisweilen Teile seiner Gnade für einen frommen Erdenwurm abzuringen. Diese Beförderung hält die Gemeinde für einen Anlass zu einem gewaltigen Fest und für einen schönen Erfolg ihres allein selig machenden Vereins. Seit dem Ableben dieses Papstes Wojtyla, der Arm in Arm mit der Madonna von Częstochowa den Kommunismus bezwungen und dem gottlosen Materialismus auf der Welt wuchtige Schläge versetzt hat und der lange Jahre seine Krankheit in demonstrativer Glaubensstärke ertragen hat, haben viele Gläubige diese Beförderung zum Seligen verlangt für diesen Papst. Und zwar ein bisschen subito, also ein bisschen schnell, und rechnen damit, dass der nächste Schritt zur Heiligkeit bald folgen wird. Da steht dann die nächste Party auf dem Petersplatz an.
Na, das hast du aber schön gesagt. Also wer sich angesichts einer solchen esoterischen Massenveranstaltung an die Stirn tippt, der hat ja nicht so ganz Unrecht. Bloß, dass die spinnen, die Katholiken, das ist ja eine eher magere Auskunft über die diesbezüglichen Angebote der Kirche und die Botschaft, die sie mit dem Abschluss eines Seligsprechungsverfahrens durch die Seligsprechungskommission an den Mann bringen soll. Also nur mal nebenbei, es gibt tatsächlich so ein Verfahren und so eine Kommission, und dieses Seligsprechungsverfahren ist offensichtlich genauestens bürokratisch geregelt, und die entsprechende Kommission hat laut SZ, also dem dortigen Religionsberichterstatter, betont, dass, Zitat, trotz der Eile alles streng nach Vorschrift gelaufen sei. Na, ganz hervorragend. Eines wissen die kirchlichen Glaubensvorsteher auch. Die Welt außerhalb der Kirche hat viele andere Drangsale am Hals. Zum Beispiel die christlich-abendländischen Weltmächte führen diverse Kriege, werden zeitgleich von einer tiefgreifenden Krise des schnöden Mammons, also der Finanzen, gebeutelt, und ihre weltlichen Führer müssen zugleich sozusagen auf dem Feld der Sittlichkeit kämpfen. Sie müssen nämlich nicht christlichen Glaubensbekenntnissen, und damit ist natürlich der Islam gemeint, beibringen, dass sich deren Fundamentalismus nicht gehört und sie dringend in unsere aufgeklärte Moderne eintreten müssten. Dass die katholische Kirche angesichts dessen selber mit der Seligsprechung ihres Wojtyla ein Riesenevent des katholischen Fundamentalismus anzettelt, inklusive Wunderwirtschaft, Reliquienkult und buntem Pomp, das wird dann schon kein zufälliges Zusammentreffen sein, sondern eben die Botschaft der Kirche an die zeitgenössische Welt und ihre modernen Menschen. Die Kirche kennt natürlich die praktisch herrschenden Standpunkte der politischen Gemeinwesen. Sie weiß, welche Deutungsangebote für Lebenssinn und Zweck von den weltlichen Mächten in Umlauf gebracht werden, mit denen sich die Menschen, die dem kapitalistischen Wirtschaftsleben unterworfen sind, sich ihre Unterworfenheit unter eben dieses Wirtschaftsleben als sinnvoll erklären können und es dann auch aushalten können sollen. Solche weltlichen Sinnangebote gibt es in einer großen Bandbreite zwischen persönlicher Erfüllung in der Konkurrenz oder gemeinschaftsdienlicher Sittlichkeit im Schoße von Familie und Nation. Die Kirche steht dazu in Konkurrenz und hat damit zu kämpfen, dass man sie womöglich auch nur als ein weiteres Sinnangebot unter vielen wahrnimmt. Darum will sie mit einer radikalen Alternative hervorstechen und kann sich immerhin damit renommieren, dass sie ein global anerkannter Großverein ist.
Ja, und die radikale Alternative der Kirche, die sieht folgendermaßen aus. Gegen die weltlichen Sinnangebote neben Nation, demokratischem Menschenrecht und Geldverdienen bietet die Kirche ihren Irrationalismus auf und führt mit Weihrauch, Prunk und gemeinschaftlichem Gebet für Sinne und Gemüt eindrucksvoll fassbar vor, dass, wenn wir nur wollen und auf die Kirche hören, wir in dieser modernen Welt auch ganz anders können. Nämlich die Irrationalität des Glaubens als Angebot betrachten. Das leugnet die Drangsale der Welt gar nicht einfach, sondern ordnet sie sinnreich im Hinblick auf ein besseres Jenseits und garantiert für jede mit katholischem Anstand durchlittene Prüfung hier auf Erden ewigen Lohn im Reich Gottes. Das spricht nicht nur Auge und Nase und die Stimmung an, von wegen Weihrauch, Prunk und Gold, sondern auch den Verstand, der ja durchaus betätigt sein will, wenn er sich für den Glauben selbst ausschaltet. So wird der ganze Mensch beansprucht von seinem Glauben. Dabei pflegt die Kirche durchaus das Selbstbild, dass sie mit dem Bestehen auf ihrem eigenen höchsten Sinn den modernen Menschen nicht nur ein individuelles Angebot in Sachen Jenseits zu machen, versteht, sondern gerade damit der ganzen gottlosen modernen Welt auch eine Wegweisung für ein besseres Diesseits anzudienen habe. Der umfassende Dienst der Kirche am sinnvollen Leben der Gläubigen hier auf Erden und an ihrer Orientierung aufs Jenseitige erfordert die ständige Pflege der Gemeinde. Weil der Glaube nur vermittels seiner Betätigung durch sie und in ihr lebt und dergestalt, selbstverständlich unter fachkundiger theologischer Anleitung, dergestalt fortwährend neu bestätigt wird, tun ihm die kirchenjährlichen Feste und erst recht großkalibrige Sonderveranstaltungen wie Papstwahlen, Papstbeerdigungen, Kirchentage inklusive Bischofs- und Papstmessen und eben auch Selig- und Heiligsprechungen ausgesprochen gut. Da wird öffentlich und offensiv der eigene Fundamentalismus bezeugt und das Selbstbewusstsein eines Vereins demonstriert, der auf 2 Jahrtausende erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung verweisen kann. Alle Achtung! Ein Verein, der sich nicht von Modernisierungsempfehlungen, psychologischen Moden oder Kritik an sittlichen Verfehlungen seines Personals anfechten lassen muss. Sittlichen Verfehlungen seines Personals, das mag peinlich sein. Allein, was ist das im Angesicht der Ewigkeit und des Seelenheils der Gläubigen, die der Sorgengegenstand der Heiligen Kirche sind? Die stattet lieber die Glaubenswelt ihrer Schafe mit Weihrauch, Gold und Myrrhe und ihren eigenen Deutungen des Weltgeschehens aus. Und ab und an eben mit einem säuberlich, kanonisch-rechtlich durchgeprüften Wunder, das führt die Allmacht Gottes und zugleich die Begrenztheit des Menschenverstandes dermaßen gründlich vor, dass sich die Gemeinde begeistert flachlegt. Auch wenn es im Falle von Wojtyla, also dem Papst Johannes Paul II., wegen der Eilbedürftigkeit der Seligsprechung auf dringliche Bestellung geschah.
Das Wunder geschah auf Bestellung, muss man sich mal noch vorstellen. Also es musste unbedingt ein Wunder her und prompt war dann auch eins zur Stelle. Naja gut, da sind sie auch Meister drin. Aber okay, in der öffentlichen Kommentierung des Ereignisses sind verschiedene kritische Stimmen nicht zu überhören gewesen. Mit denen will ich mich nochmal kurz befassen. Denn es hat manche Leute und Kommentatoren ein Unbehagen beschlichen, und die haben sich gefragt, ob die Seligsprechung nicht zu früh oder zu schnell oder unzu schnell, beides, stattgefunden habe. Der polnische Kirchenmonarch Johannes Paul II. Habe zwar unbestreitbar seine Verdienste gehabt, vor allem bei der Überwindung kommunistischer Diktaturen. Als Chef der Katholiken aber hat er auch Kritik auf sich gezogen. Diese natürlich vorsichtig respektvoll formulierte Kritik betrifft Wojtylas autoritäres Kirchenregiment, seine schützende Hand über kirchliche Kinderschänder sowie seine Missachtung gegenüber kritischen Theologen und innerkirchlichen Karrierewünschen von Frauen. Das alles zusammen mit der ungebührlichen Eile soll der Seligsprechung von Rom ein immanentes Glaubwürdigkeitsproblem beschert haben. Glaubwürdigkeitsproblem, das ist wirklich eine lustige Kritik, wie sie in unseren Zeitungen zu lesen waren. Eine Kritik von Journalisten, die ja gar nicht als Gläubige kritisieren. Diese Kritik ist ein schönes Beispiel für den Fundamentalismus des demokratischen Gemeinwesens. Also für den Fundamentalismus, der praktisch gilt. Die Öffentlichkeit, die Presse und so weiter, auch vierte Gewalt genannt, die klopft in ihrem sehr weit gespannten Zuständigkeitsbereich nämlich alles daraufhin ab, ob es für das Gemeinwesen funktional ist, also einen Dienst daran verrichtet. Das gilt dann auch für Institutionen wie zum Beispiel die Kirche, die mit ihren Selig- und Heiligsprechungen ja gar keine Dienstleistung für die Demokratie sein will. Die Kirche weiß um ihre Doppelfunktion. Sie ist fromme Sinngebungs- und Weltdeutungsgemeinschaft einerseits und anerkannte religiös und politisch wirkende Körperschaft im demokratischen Rechtsstaat andererseits. Mit ihrem Wojtyla-Festival hat sie offenkundig einen groß angelegten Termin der Gemeindepflege abgewickelt und auf ihre Eigenständigkeit und ihre hervorgehobene Bedeutung gepocht. Sie hat die ideologische Wucht ihrer religiösen Weltsicht gemeinschaftlich bestätigt und bekräftigt und ihr Recht und ihre Bedeutung auf dem Feld der religiösen Sinnwirtschaft bekräftigt.
Ja, nun nochmal zur Öffentlichkeit. Die demokratische Öffentlichkeit ist gewöhnt an das symbiotische Zusammenwirken von weltlicher Gewalt und organisierten frommen Menschen. Dabei fordert sie, dass die Kirche für die Anerkennung und Hilfestellung, die ihr von staatlichen Stellen zuteil wird, dass sie sich dem Staat unterordnet und Dienste für den Staat erbringt. In ihrem fordernden Eifer ist sich diese Öffentlichkeit nicht zu blöde, auch noch den Seligkeitshokuspokus des Vatikans auf seine weltliche Funktionalität für das demokratische Seelenleben moderner Staatsbürger zu prüfen. Dabei wüsste sie, die demokratische Öffentlichkeit, sie wüsste gar nicht zu sagen, ob die große Fete nun für eine staatsnützliche Moralisierung des Volkes taugt oder nicht. Aber eines schmeckt ihr auf jeden Fall nicht, dass die Kirche gar so demonstrativ hervorkehrt, wie sehr sie sich selbst verpflichtet ist und wie sehr sie auf ihrem Recht über ihre Untertanen gegen alle weltlichen Anforderungen beharrt. Weil das der demokratischen Öffentlichkeit nicht schmeckt, wird ausgerechnet eine Seligsprechung als unglaubwürdig abgetan. Wer, wie die Süddeutsche Zeitung sagt, ich zitiere, den Missbrauch der Sehnsucht nach dem Heiligen beklagt, und das tut die Süddeutsche Zeitung, der gibt einmal mehr zu Protokoll, dass diese aufgeklärte Gesellschaft bereit ist, jeden irrationalen Mist und eben auch noch erzkatholische Heiligenkult mit einem herzhaften demokratischen Amen zu begrüßen, wenn die moralische Autorität ihre Autorität nicht misst, sondern gebraucht, nämlich für die richtige staatsbürgerliche Orientierung in einer sogenannten vieldeutigen, ambivalenten Welt sorgt. Und wenn da Zweifel aufkommen, muss sich eben auch die Kirche das eine oder andere kritische Wort gefallen lassen.